Wie geht es euch, war meine erste Frage am Freitagabend für diejenigen, die an der Freizeit teilnehmen wollten. Und wir hatten festgestellt und in diesen Tagen auch neu vom Evangelium her entdeckt, dass wir als Menschen nicht einfach nur da sind und uns befinden, sondern dass wir unabhängig von äußeren Umständen uns selbst verschieden wahrnehmen können. Unser Befinden ist sehr stark eine Frage der Wahrnehmung, der Bestimmung, wie wir uns selber gründen, woher wir uns verstehen. Also hören wir auf die Worte aus dem 1. Johannes 3, um uns zu verorten und uns an unsere Realität zu erinnern, von der her wir uns verstehen dürfen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Die Frage, wie geht es mir, entscheidet sich nicht nur hinsichtlich meiner momentanen Befindlichkeit und äußeren Umstände, sondern, so hatten wir gestern gesehen, sie bestimmt, ist auch bestimmt durch unsere Vergangenheit. Das heißt, die Frage, wo ich heute bin, ist nicht zu klären, ohne die Antwort, wer ich gestern war, woher ich komme. Und wir hatten gesehen, wie schwer es ist, wenn mein Woher unerlöst ist, selbst in der Gegenwart erlöst zu sein. Wenn ich nicht gewollt war als Kind, wenn ich nicht gewollt war als Heranwachsender, wie soll ich dann meinen Platz in der Gegenwart finden? Und die überraschende Entdeckung war, dass wir im Evangelium deshalb nicht nur eine neue Gegenwart bekommen, sondern auch eine neue Herkunft. Zugespitzt gesprochen, wir bekommen eine neue Vergangenheit, einen neuen Ursprung. Wir müssen uns nicht reduzieren auf die Herkunft von unseren Eltern, unserer Umgebung, sondern wir bekommen neue Vaterschaft, einen neuen Ursprung. Wir sind nicht mehr aus der Welt, wir sind aus Gott. Dies ist für Menschen, die geborgen groß geworden sind, gar nicht eine so phänomenale Entdeckung. Sie können die Vater- und Mutterliebe, die sie erfahren haben, einfach auf Gott hin verlängern. Da müsste es keine neue Vergangenheit sein. Für all die aber unter euch, die leiden an ihrer Vergangenheit, die dieses Gepäck noch mitschleppen, all der Trauer, der Kränkung, der Abwertung, ist es von einer enormen Bedeutung. Du bekommst eine neue Herkunft. Mehr aber noch. Wir bekommen nicht nur eine neue Vergangenheit, sondern wir bekommen eine neue Zukunft. Es ist nämlich ein Phänomen, dass wir in der Gegenwart viel mehr von der Perspektive auf die Zukunft bestimmt sind, als uns bewusst ist. Lange Zeit hat man die christliche Hoffnung immer wieder verspottet und hat gesagt, das ist ein Vertrösten auf das Jenseits. Da sollen Leute in der Gegenwart vertröstet werden mit den besseren Verhältnissen im Himmel, damit sie nicht aufstehen und keine Veränderung herbeiführen wollen. Hoffen bedeutet Zeitverschwendung. Hoffen ist sich Illusionen machen und nichts ändern. Das Gegenteil ist der Fall und ihr kennt es alle. Wenn ihr nach Hause fahrt, mit der Perspektive von Einsamkeit, Alltag und Last, dann werdet ihr die Geschwindigkeitsbeschränkung bestimmt einhalten und noch unterschreiten. Ich weiß, wie ich von Capenbury Hall als 17-Jähriger mit dem Moped zurückfuhr. Das Ding fuhr überhaupt nur 40, sodass ich 35 Stunden unterwegs war. Aber als ich an zu Hause dachte, habe ich die 40 auch noch gedrosselt und fuhr nur noch 20, dass das Ding fast zu schlackern anfing. Ich hatte keine Lust, nach Hause zu fahren. Wenn man den Himmel hinter sich hatte, die Hölle vor sich, wer hat's da eilig? Umgekehrt aber, als ich nach Capenbury hinfuhr, da konnte ich gar nicht schnell genug unterwegs sein und habe immer noch geschuckelt auf dem Moped, damit es vielleicht doch 41 wird und nicht nur 40 Kilometer. Das heißt, es ist immer eine Frage der Perspektive. Hast du Grund, dich auf etwas zu freuen, dann lebst du von vorne her. Ich werde das nie vergessen, wie eine ältere Dame zu mir kam und sagte, Herr Eckstein, als ich zur Hoffnung sprach, wie recht Sie haben. Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Sie hatte nämlich den Herbst erlitten und ihr taten die Knochen und Gelenke weh und die kurzen Tage und die wenige Sonne nahm ihr den letzten Lebensschwung. Und dann bekam sie die Postkarte von ihren Enkeln, ich glaube, es war aus Australien. Oma, wir kommen, an Weihnachten sind wir da. Und sie sagt, die Perspektive auf das Wiedersehen meiner Familie hat alles verändert. Hoffnung verändert Gegenwart. Hoffnung verändert und prägt Gegenwart. Und insofern ist die Hoffnung nicht nur einfach ein Wissen theoretisch um etwas Gutes, was kommt, sondern die Hoffnung ist selbst schon Realität. Sie ist selbst schon prägende Kraft. Die Vorfreude ist etwas ganz Geheimnisvolles. Die Vorfreude stellt nämlich unser Kausalitätsprinzip, das wir als Naturwissenschaftler kennen, auf den Kopf. Normalerweise sagen wir, erst kommt die Ursache und dann kommt die Folge. Nicht? Also ich schubse meine Bibel und dann fällt sie runter. Das tue ich natürlich nicht. Also Ursache und Folge. Bei der Hoffnung und bei der Vorfreude ist umgekehrt. Zuerst kommt die Wirkung und dann kommt die Ursache. Zuerst kommt die Wirkung und dann kommt die Ursache. Hoffende antizipieren, nehmen vorweg schon die Erfüllung und Freude der Erfüllung, der Wunscherfüllung, von denen Pessimisten überhaupt nicht wissen, dass sie kommen wird. Sie genießen schon Gegenwart und in ihrer Gegenwart das, was erst zukünftig kommt. Wo leben wir als Christen? Ja, wir sind schon, so heißt es, Gottes Kinder. Das heißt, die bestimmende Realität ist unsere Beziehung zu Gott, unsere neue, von ihm geschenkte Beziehung, die er uns gibt. Das ist schon Realität. Schon dürfen wir erleben, dass die Lasten nach und nach abfallen. Je mehr wir an Traurigkeit zu Gott bringen, an eigener Schuld. Aber wir haben in diesen Tagen gelernt, wenn wir von Sünde reden, reden wir ja gar nicht nur von unserer Schuld, sondern auch von der Schuld, die andere uns angetan haben und die wir dann als dunkle Last mit uns schleppen, als Ballast in unserem Rucksack des Lebens. Und all dies hält uns vom Leben ab und das wird uns vergeben und davon können wir jetzt schon Befreiung erfahren. Ja, wir können es auch erfahren, dass wir etwas bewegen in dieser Welt. Es geht nicht darum, dass wir nur einfach Däumchen drehen bis zum jüngsten Tag, sondern es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und die, die Ballast abwerfen, entdecken neue Kräfte in ihrem Leben. Wir können gestalten. All das ist schon. Aber zugleich leben wir, wie unser Text sagt, in einem noch nicht. Und hier müssen wir die Gratwanderung schaffen, die in unserer deutschen Frömmigkeitsgeschichte selten geschafft wurde. Die einen sagen immer, hier ist das Jammertal, erst im Himmel wird es besser, hier dürfen wir nur glauben und hier haben wir nur das dürre Wort einer lutherischen Predigt in einer nicht geheizten Kirche, gehalten von einem Mann in einem dunklen Talar, aber wenigstens hat er noch ein weißes Bäffchen. Nicht? Ihr wisst, warum das gespalten ist bei den Lutheranern, so doppeltes Bäffchen. Damit die Gemeinde immer sofort sieht, wenn wir mit doppelter Zunge reden, nicht mit gespaltener Zunge als Pfarrer. Aber sonst ist ja alles schwarz an uns. Und dann sagt man, das ist das Einzige, was wir haben. Christsein bedeutet, in einem lutherischen Gottesdienst allein in einer Holzbank zu sitzen, nicht geheizt, mit einer verstimmten Orgel und einem Pfarrer, der nicht richtig predigen kann. Aber wir haben das Wort, an das wir uns halten. Nicht keine Erfahrung, keine Gemeinschaft, kein Gefühl. Und dagegen gab es dann schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts, herübergeschwappt von Amerika, dann die Pfingstler. Und die haben gesagt, was kümmert mich das morgen, hier und jetzt? Und sie fingen dann das Tanzen an und das Jubeln. Und sie sagten also, Geistesgaben muss jeder haben. Und da war Gottesdienst ausklinken von der Wirklichkeit, alles vergessen. Und beides sind Extreme, die die Wahrheit als extrem nicht treffen, so sehr beide einen Anteil an der Wahrheit haben. Der Anteil der Pfingstler, der Charismaten, auch heute aller begeisterten Bewegungen und Gemeinden, die versuchen, eben hier und jetzt es zu erleben, ist, dass in der Tat Glauben unsere Gegenwart verändern soll, unseren Alltag verändern soll. Glaube soll erlebbar sein, soll erfahrbar sein. Das ist alles richtig. Aber unsere alten, unterheizten Lutheraner haben darin recht, unsere Gefühle und unsere Erfahrung können unseren Glauben nicht begründen. Unser Glaube darf nicht nur so stark und lebendig sein, wie wir es gerade fühlen. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, ohne Gefühle, ohne Erfahrung, ohne Bestätigung, ohne die Wirklichkeitserfahrung von Gemeinschaft, könnten wir gar nicht glauben, könnten wir nicht vertrauen. Insofern brauchen wir solche Initialzündungen und so habe ich es als junger Mann hier in der Klostermühle erlebt. Und das ist auch die Funktion eines solchen Wochenendes, eines solchen Gottesdienstes, Neuermutigung und Bestätigung zu erfahren. Die Wirklichkeit aber ist, dass wir nach wie vor in der Welt sind, wie es bei Johannes immer heißt, und die Welt eben nicht der Himmel ist. Und insofern leben wir einerseits in der geglaubten und schon im Wort und in der Gemeinschaft geschauten Realität der Liebe Gottes und in der Wirklichkeit der Welt und müssen uns in diesen beiden Ebenen bewegen und bewähren. Gefühl gehört zum Glauben dazu und ist ein Geschenk. Der einzige Nachteil am Gefühl ist, es ist nicht verfügbar. Ich kann, wenn ich zu Hause bin und Anfechtungen und Zweifel habe, nicht einfach einen Knopf rumdrehen und dann ist das Gefühl wieder da. Sondern je mehr ich es herbeizwinge, desto verkrampfter wird es und dann kriege ich es eben nicht. Erfahrungen gehören zum Glauben dazu, Erfahrungen des Erfolges, der Bestätigung. Der einzige Nachteil ist, dass ich sie nicht einfach bestellen kann und nicht alles, was wir sinnvoll tun, ist schon gleich mit Erfahrung und Bestätigung verbunden. Ja, im Gegenteil. Die segensreichste Arbeit mag ganz mühsam über Jahre beginnen. Und insofern ist Bestätigung und Feedback und Erfolg kein geistliches Kriterium. Wir können uns auf Gefühl, auf Erfahrung und Bestätigung nicht gründen und verlassen. Gründen können wir uns auf das, was uns zugesprochen ist und was wir schon jetzt haben, die Beziehung zu Gott. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Wie wir eben gehört haben, wir sind zu Königen und Priestern gemacht und das ist unser Sein. Unser neues Sein ist die Beziehung und unsere Beziehung ist das Sein. Darin gründen wir, adoptiert zu Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Das kann uns keiner nehmen. Und ob du jetzt deine Krone fühlst oder nicht, ob du deinen Adel fühlst oder nicht, du hast ihn, unabhängig vom Gefühl. Also, es geht nicht darum, dass wir nur so adelig sind, wie wir uns gerade fühlen oder auch benehmen, sondern unser Sein ist uns in Christus geschenkt und wir dürfen das entfalten, wir dürfen das bestätigen, wir dürfen das auch umsetzen, aber wir sind nicht so weit Gottes Kinder, wie wir uns danach verhalten. Sonst wären nur ein oder zwei von uns, ich gehörte nicht dazu, ein Kind Gottes, wenn also das Ergebnis unseres Verhaltens erst unsere Gotteskindschaft begründet. Umgekehrt ist es. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. War das nicht für euch auch eine verfremdende Erfahrung, als ihr Gottes Kinder wurdet, als ihr begeistert wart das erste Mal vom Evangelium und ihr kamt nach Hause und plötzlich war euer Zuhause nicht mehr euer Zuhause, sondern ihr fühltet euch wie in der Fremde, denn das, was euch eigentlich bestimmte, war eine ganz andere Erfahrung. Ja, in der Tat, wenn wir Gottes Kinder werden, kommen wir in die Familia Dei, in die Familie Gottes. Die meisten von euch werden die Nachfolgeworte, wie in Lukas 14, in ihrer Härte immer als Herausforderung gelesen haben. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und niemand kann mir nachfolgen, der eben nicht verleugnet seinen Vater, seine Mutter, eben seine Schwestern, seine Brüder, der nicht loslässt, auch seine Äcker und seine Häuser. Das kommt auf uns immer so als Forderung rüber. Nicht, wie teuer ist die Nachfolge? Ich weiß aber, es gibt die eine und die anderen unter uns, da ist es erlösend zu wissen. Ich muss mich nicht mehr von meinem leiblichen Vater, von meiner leiblichen Mutter her verstehen. Ich muss mich nicht erschöpfen von meinem Zuhause her verstehen. Ich muss mich nicht reduzieren auf meinen Beruf. Ich habe eine neue Heimat, so sagt es Paulus in Philipper 3, Vers 20. Ich habe ein neues Bürgerrecht. Ich bin hier nur zu Gast. Ich bin hier nur zu Besuch. Ihr hattet sicherlich alle Lebensphasen, in denen ihr nur kurzfristig irgendwo provisorisch untergebracht wart. Und wenn ihr wisst, es ist nur für kurz, dann kann man auch ein Zimmer, das nicht so komfortabel ist, ertragen. Wäre das die Lebensperspektive, würde es einen deprimieren. Es gibt eine befreiende Fremdheit der Christen in der Welt. Ich muss mich nicht wohlfühlen in unwohlen Situationen. Ich muss nicht das gutheißen, was gegen Gott und die Liebe ist. Ich kann mich innerlich distanzieren, ich kann mich sortieren und sagen, daher will ich mich nicht verstehen, das will ich nicht als meine Realität haben, darauf will ich nicht schauen, wenn ich morgens aufwache und abends einschlafe. Diese Wertung ist gar kein Preis, den wir zahlen müssen, es ist der Lohn der Nachfolge. Ja, wir dürfen mit Vergangenheit klärend umgehen. Wir dürfen uns im Gebet distanzieren von Dingen, die uns wehtun. Am ersten Abend hatten wir den Psalm 139 und haben festgestellt, dass in den Psalmen immer wieder zu unserem Schrecken eine ganz plötzliche und emotionale Abgrenzung kommt von Erfahrungen, von Aggressionen anderer Menschen. Und wir sind neuzeitlich als Christen etwas irritiert. Darf man denn als Christ überhaupt so heftig reagieren? Ja, bei Gott sollen wir all das auch abgrenzen und das Leid, das wir erfahren, nicht runterschlucken, nicht in uns nehmen, sondern bei Gott klagen und abladen. Aber wir sind unterwegs, denn es gibt nicht nur ein noch nicht, es gibt nicht nur ein hier und jetzt, sondern wir gehen auf ein dort und dann zu. Und wie schön wird hier unsere Hoffnung beschrieben. Wir sind schon Gottes Kinder seinsmäßig, aber es ist uns noch nicht vollends offenbar. Das heißt, im Wort ist es uns schon offenbart, erschlossen und zugesprochen, aber noch nicht in unserer Alltagserfahrung. Es sei denn, dass ihr morgen nach Hause kommt und plötzlich alle euch mit königlicher Hoheit ansprechen und eure Vorgesetzten plötzlich ganz höflich sind, eure Familie euch respektiert. Wenn ihr die Erfahrung macht, dann seid ihr also besondere Gotteskinder. Aber das wird nicht die Standarderfahrung sein, sondern unser Adel wird von anderen nicht gesehen. Wichtig ist, dass du um deine Krone weißt und warte nicht darauf, bis andere sie dir zuschreiben. Dann hast du schon verloren. Das, was du bist, musst du in dir selber vom Evangelium her wissen. Aber es soll offenbar werden. Ihr erinnert euch daran, ich erzählte euch von meiner Studienzeit, als ich dort in Wengen war und mit meinen Vokabelkärtchen hochwanderte durch den Nebel und plötzlich aus den Wolken herauskam unser Eigermönch und Jungfrau, das ganze Berner Oberland mit diesem Wolkenmeer unter mir und ich das erste Mal so eindrücklich überwältigt, Herrlichkeit und Licht, das war ja die alte Schöpfung, aber das hat mich schon überwältigt, wahrgenommen habe. Und da wurde mir bewusst, es gibt einen Unterschied von Realität und Wirklichkeit. Die Realität der Sonne war ihr Scheinen dort oben, die wunderbare Bergwelt. Meine Wirklichkeit unten aber in diesem Freizeitheim war die Wahrnehmung von Nebel und Dunkelheit, sodass ich fast gar nicht raus wollte aus dem Haus, weil es draußen nur kalt und nass und dunkel war. Geh raus aus dem Eindruck deiner Wirklichkeit und leb mit der offenbarten Realität Gottes. Der Clou ist, das, was wirklich wahrhaftig ist, ist nicht dein Alltag. Das ist Nebel, Eintrübung und Wolke. Die Realität ist die himmlische Welt. Und deshalb ist es so faszinierend, dass im Neuen Testament nicht gesagt wird, du darfst jetzt noch gar nicht in den Himmel gehen, da oben ist eine große Baustelle, da würdest du noch gar nichts sehen. Sondern das neue Jerusalem ist schon fertig. Unsere himmlischen Gewänder sind alle schon genäht. Unsere himmlischen Wohnungen sind schon gebaut. Das heißt, die Realität ist in der Ewigkeit schon lange real und da. Christen haben kein Seinsproblem. Christen haben höchstens ein Wahrnehmungsproblem. Wir haben kein Seinsproblem, wir haben ein Wahrnehmungsproblem. Mehr als du jetzt bist, kannst du nie mehr werden. Mehr als Königin oder König, als Tochter und Sohn Gottes, kannst du gar nicht sein in aller Ewigkeit. Nur die Konsequenzen dessen, die nehmen wir noch nicht wahr. Und wir leben noch in einer Wirklichkeit, in der wir Schmerz, Verfolgung und Anfechtung und Sterblichkeit erleiden. Also bedeutet Christsein von der Hoffnung her leben. Hoffende haben das Leben vor sich. Und das ist eine Perspektive, die vielleicht die ganz Jungen noch haben. Nicht? Wir haben ja diesmal eine relativ sehr junge Freizeitteilnehmer unter uns, die unseren Altersdurchschnitt schmeichelhaft gehoben hat, sodass wir uns alle etwas jünger fühlen. Und sie kann sagen, wie die Jüngeren unter uns, wir haben das Leben noch vor sich. Das gilt auch für das irdische Leben. Aber die meisten anderen leben doch mehr ab als an, weil sie dann irgendwo, nicht, ich finde das immer so goldig, wenn jemand mit 60 bis 70, bei Männern so, nicht, sagt, ja, ich habe jetzt meine Midlife-Crisis. Nicht, und immer sagt, wo warst du im Mathematikunterricht? Ich glaube nicht, dass das deine Midlife-Crisis ist. Das ist die 28. Pubertät, die du durchmachst. Aber die Midlife-Crisis müsste etwas früher gewesen sein. Nicht? Wir leben unser natürliches Leben ab. Und was mich fasziniert an den ersten Christen, die waren nicht Schwärmer, die waren nicht wie diese übertriebenen Gemeinden, die da nicht realitätsbezogen sind, sondern die haben gesagt, wir wissen, dass unser äußerer Mensch alt wird und verdirbt. Wir wissen, dass wir in der Welt keine Liebe, sondern Hass ernten werden für das Evangelium. Sie haben Christus gehasst, dann werden sie uns auch nicht lieben. Wir wissen, dass wir Schwierigkeiten bekommen. Auch Christen können krank werden, auch Christen können sterben. Aber zu dieser ganz wirklichkeitsoffenen und bezogenen und ehrlichen Wahrnehmung des eigenen Lebens haben sie Gottes Geschichte als eine anlaufende Geschichte gleichzeitig gehabt. Und das ist das Faszinierende. Wie leben wir? Leben wir unser Leben ab oder leben wir es an? Werden wir an unseren Geburtstagen älter oder werden wir jünger? Und ich meine nicht diese Lügen, die man dann hat, nicht, dass man sagt, ja, was, du bist 80, du siehst ja noch gar nicht so alt aus, ich hätte dich hier für 90 gehalten. Nicht, also nicht diese Schummeleien, nicht, keine Wirklichkeitsumwertung, sondern zu wissen, wir haben als Christen das Schönste noch vor uns. Wir werden Gott sehen, wie er ist. Und an dieser Frage, ob ich eigentlich das als positiv vor mir sehe, ob das eine Perspektive ist, die mich motiviert, wie eben diese Großmutter motiviert wurde durch das Kommen ihrer Familie, offenbart sich in Wahrheit, was mein Gottesbild ist, was mein Selbstbild ist und was mein Glaubensverständnis ist. Habe ich Angst und macht mir diese Perspektive des Kommens Gottes eher Anfechtung und Irritation und Schrecken und Furcht, dann zeigt es sich, dass ich mich noch nicht von Gottes Liebe her hinreichend verstehe. Dann verstehe ich mich noch zu sehr von mir selber her. Dann ist mein Gott noch zu klein, denn sonst würde ich mich auf ihn freuen. Ich erinnere mich an die Verlobten, mit denen ich mal sprach. Die waren 7 Jahre verlobt und ich fragte sie, ja, wann heiratet ihr denn? Ja, vielleicht nächstes Jahr, aber wir wissen es nicht, vielleicht erst in 3 Jahren. Und dann dachte ich, nicht? Also wenn man sich so auf die Ehe freut wie die beiden und können sie überhaupt nicht abwarten, dass sie endlich zusammenkommen, irgendetwas könnte da noch optimierungsfähig sein. Da muss doch irgendwo ein Rädchen sein, das noch zu drehen ist. Dabei muss es gar nicht heißen, dass die beiden nicht füreinander bestimmt sind. Aber irgendwas stimmt da nicht, wenn ich mich nicht freue auf die Erfüllung meiner Träume. Die Frage ist, warum habe ich Angst? Meine ich immer noch, Gott würde mich nach meinem Tun beurteilen? Mein Tun wird offenbar. Aber durch Tun kommt sowieso keiner in den Himmel. Meine ich immer noch, ich müsste erst in der Heiligung mich selber praktisch himmelfähig machen? Ihr erinnert euch gestern Abend an den makaberen Spruch bei dem Schächer am Kreuz. Dem reicht es gerade noch, das Evangelium zu hören. Und wenn du dem gesagt hättest, du musst da, bevor du in den Himmel kommst, noch dich in der Heiligung bewähren, dann hätte er gesagt, es tut mir leid, ich bin gerade mit meinen Händen gebunden, nicht, ich kann ja nichts mehr tun. Das war die letzte Stunde. Er hatte gar keine Chance. Erst neulich hörten wir in der weiteren Bekanntschaft von einem alten Christenmenschen, der fromm sein ganzes Leben seinen Glauben leben wollte und der in Schmerzen dahinsiechte und die Kinder sagten, er kann noch nicht loslassen. Dann haben wir gefragt, warum kann er noch nicht loslassen? Ja, er meint, er sei noch nicht so weit mit seiner Heiligung, dass er in den Himmel reingelassen wird. Was für eine traurige Perspektive, nicht? Wenn wir mit 90 praktisch siechen und können nicht Abschied nehmen und loslassen, weil wir sagen, ich bin noch nicht so weit, ich habe es noch nicht geschafft und wir quälen uns, anstatt unserem himmlischen Vater die Hand zu geben und zu sagen, du bist meine Vollkommenheit, du bist meine Gerechtigkeit und du bist meine Erlösung. Die ersten Christen lebten nicht nur ab, sondern sie lebten an. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir diese Perspektive der Hoffnung und der Vorfreude gewinnen. Christen leben nicht ab, sie leben an. Und bei unserer bewährt, berüchtigt, begehrten Wanderung hoch zum Goethepunkt hatten wir ja auch dieses Jahr wieder darüber diskutiert, ja, wie ist das denn mit denen, die sterben? Sind die dann nicht tot? Nein, Christen können wohl sterben, aber Christen können nicht tot sein. Im Augenblick unseres Loslassens hier sind wir von Christus ergriffen. Und mich hat es immer fasziniert, dass wir als Naturwissenschaftler diese Spannung von Sterben im Jahre 64 bei Paulus und dem Ausstehen der allgemeinen Auferstehung ja heute noch 2000 Jahre später, dass diese Spannung wir wohl naturwissenschaftlich erklären können, aber die ersten Christen hatten ja noch keine physikalische Erklärung. Die konnten ja noch nicht erklären, dass es Zeit objektiv gar nicht gibt, weil Zeit an Materie gebunden ist. Aber für sie war ganz klar, das, was nach dem Sterben kommt, so haben sie es schon als Juden verstanden, ist das Paradies. Es ist der dritte von sieben Himmeln, so konnten Juden sagen. Oder auch der Schoß Abrahams soll heißen, die Tischgemeinschaft mit Abraham und Isaak und Jakob und ihren Familien. Das heißt, der selige Zustand. Und die ersten Christen waren sich gewiss, wenn wir sterben, dann finden wir im Paradies, wie es dem Schächer am Kreuz ja zugesprochen wird, nicht nur Abraham und Isaak und Jakob, sondern Christus selbst wird uns dort empfangen. Dann aber ist es kein Zwischenzustand mehr für Paulus und die anderen, denn wenn ich Christus im Paradies habe, dann kann ich mit ihm selig warten, dann habe ich, was ich will, denn Himmel wird Gemeinschaft mit Christus sein, in ihm haben wir alles. In Wahrheit aber ist die ganze Frage und die Angst vor dem Zustand des Todes eine überflüssige, weil die Ewigkeit keine Zeit kennt. Wir haben als Christen wohl Grund, uns Sorge zu machen, hinsichtlich des Alters, vielleicht auch der Krankheit und der Qualen, vielleicht auch des Prozesses des Sterbens, aber wir haben keinen Grund, uns um den Tod Sorgen zu machen. Christus hat es so schön gesagt, wer dieses Wort meines Vaters hört und ihm glaubt und dem, den er gesandt hat, Jesus Christus, also mich, hat Christus gesagt, der hat schon das ewige Leben, der kommt nicht mehr in ein Gericht, in dem es um Verderben oder Überleben geht. Das hat er schon hinter sich. Er ist schon aus dem Tod in den Bereich des Lebens hinübergegangen. Du hast dein Tod schon hinter dir. Unser irdisches Sterben wohl noch vor uns. Aber den Tod haben wir schon hinter uns. Wir haben allen Grund, uns zu freuen, als Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Seid mir keine adoptierten Waisenkinder, die auf ihrer Schatztruhe sitzen und während sie dort sitzen auf ihren Millionen, von denen sie keine Ahnung haben, weil sie ihnen noch nicht offenbar ist, währenddessen mit ihrer verschmierten, verschwitzten alten Schlägermütze dann noch einzelne Cent einsammeln und betteln in dieser Wirklichkeit. Öffnet den Schatz. Was ist die Perspektive der Zukunft? Nun, es heißt, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, und dass wir ihm gleich sein werden. Das in der Tat ist das Geheimnis. Wir sollen Gott gleich werden. Erinnert ihr euch an den Sündenfall? In 1. Mose 3, Vers 5. Da hat die Schlange Adam und Eva es als Perspektive gegeben. Ihr sollt gleich sein wie Gott, aber ohne Gott. Und darauf hineinzufallen, gleich zu sein wie Gott, aber ohne Gott, das war der Anfang vom Ende, das war der Anfang von allem Leid, von allem Hass und allem Krieg und aller Einsamkeit. In der Tat aber geht es darum, dass wir gleich sein sollen wie Gott. Wir hatten es gelesen, Römer 8, 29, wir sollen gleich sein dem Bild, das heißt der Gestalt seines Sohnes. Oder 2. Petrus 1, Vers 4, wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Als Westkirche, die wir ja auch, wenn wir lutherisch oder reformiert oder freikirchlich sind, von der Westkirche, der römischen Kirche herkommen, haben wir in dem 2. und 3. Jahrhundert bei dem Sündenverständnis eine Entwicklung hin zum juristischen und moralischen mitgemacht. Das heißt, wenn wir fragen, was ist Sünde, dann denken wir zunächst an Schuld. Dann denken wir an das, was gerichtet werden muss. Und die Frage ist, wie kann man diese Kränkung Gottes dann wieder gut machen? Wie kann man diese moralische Schuld aus der Welt schaffen? Unsere Geschwister in der Ostkirche aber waren und sind bis heute viel mehr bestimmt von dem Sündenbegriff als einem ontologischen, auf das Sein bezogenen. Sünde ist Trennung von Gott. Und wenn wir getrennt sind von Gott, haben wir nicht Anteil an seinem Leben und an seiner Herrlichkeit. Und insofern, wenn wir orthodoxe Geschwister fragen, was ist das Wichtigste an dem Kommen Christi, dann sagen die nicht, dass am Kreuz Jesus meine moralische Schuld getragen hat und dass er juristisch für mich die Sache geklärt hat mit dem Gericht, sondern ein orthodoxer Christ würde immer sagen, wir sind sterblich und wir sind vergänglich und Gott ist ewig und unvergänglich und durch Christus dürfen wir teilhaben an seiner Ewigkeit, an seiner Herrlichkeit, an seinem Sein. Das Entscheidende ist, dass wir nicht Christus imitieren müssen. Wie viele Christen sind schon frustriert worden, weil sie versuchten, Jesus von Nazareth zu imitieren. Bei den Birkenstock-Sandalen klappt das noch so halbwegs, nicht, dass wir das haben. Dann gab es Zeiten, da liefen auch die jungen Leute rum, wie man sich Jesus so vorstellt, mit langen Haaren. Also so äußerlich kriegst du das noch halbwegs hin, aber wenn du anfängst, die Bergpredigt zu leben, wenn du die Leidenschaft Jesu hast zu den Armen und Ausgegrenzten und Schwachen, dann geht's richtig an die Substanz und du scheiterst. Und du machst die Entdeckung, wir können nicht wie Christus leben. Es ist dem Menschen unmöglich, denkt ihr an Nikodemus. Fleisch ist Fleisch, nur Geist ist Geist. Nur Gott kann Gott sein. Und so haben wir, ich hatte es schon als junger Mann von Mario Thomas gehört, der wiederum sagte, dass er von Stuart Briscoe gehört hatte, diese Stufen der geistlichen Erkenntnis, dass ein junger Christ zunächst denkt, Christsein sei leicht und dann versucht er es. Und dann sagt er, nee, Christsein ist doch nicht leicht, es ist schwer. Und dann versucht das weiter und dann stellt er fest, es ist nicht nur schwer, es ist sehr schwer. Also muss er nochmal in eine Herbsttagung kommen, um nochmal aufzutanken. Und dann stellt er fest, Christsein ist nicht nur sehr schwer, Christsein ist unmöglich. Es gibt eigentlich nur einen Christen, dem es richtig gelungen ist, Christ zu sein. Und das ist Jesus Christus selber. Und wir sind es alle, insofern wir Christus durch uns leben lassen und uns ganz in ihm bergen und ganz mit ihm im Wir sein wollen. Du brauchst Christus nicht zu imitieren. Es genügt, dass du an ihm partizipierst, teilhast an ihm und seiner Herrlichkeit. Und das Tolle ist, als er dich erwählt hat, hat er dir versprochen, mit dir komme ich am Ziel an. Einmal wirst du meinem Sohn gleichgestaltet werden, einmal wirst du teilhaben an seiner Unsterblichkeit, an seinem ewigen Leben, dann wirst du seine Herrlichkeit sehen, die er schon hatte, bevor er auf die Welt kam und die er wiedersehen durfte, als der Vater ihn auferweckte. Insofern fokussiert euch nicht auf eure Gefühle, fokussiert euch nicht auf eure Erfahrung. Aber gestern lernten wir, konzentriert euch auch nicht nur auf euer Verhalten und auf euer Haben. Versteht euch nicht von den Kerben eurer Bibel her, die ihr für jeden Bekehrten euch reinschneidet mit dem Messer, nicht? Und dann jeder Fünfte kriegt dann einen Querstrich, nicht? Konzentriert euch nicht auf eure Leistung, die ihr habt, wo immer sie besteht. Versteht euch von eurem Sein her, versteht euch von der Liebe her. Nicht Verhalten und Tun, sondern alleine das Sein, das wir in ihm haben. Ihr wisst gar nicht, wie reich ihr seid. Ihr wisst gar nicht, wie reich ihr seid. Denn ihr seid bereits durch seine Liebe geadelt. Mehr, als ihr heute schon habt, könnt ihr nie haben. Und die größte Überraschung, wenn ihr in den Himmel kommt, wird sein, dass ihr sagt, das hätte ich ja alles schon wissen können. Denn es stand alles im Neuen Testament. Ihr werdet im Himmel nichts als Überraschung erleben, was hier nicht schon drin stand. Und dann werdet ihr feststellen, hätte ich das damals gewusst, dann hätte ich völlig anders gelebt. Ja, was heißt, hätte ich es damals gewusst? Nach der Predigt, nach dem Neuen Testament, kommst du nicht mehr raus. Du weißt es. Amen.